Okay, wir haben Schulferien und eigentlich müssen die Kinder morgen früh nicht früh raus, aber wir lassen es dann bei den drei Strophen und schlagen Markus 9 auf. Markus Kapitel 9. Heute Abend ohne PowerPoint, aber nicht ohne Bibel. Okay. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Abend und danken dir für die Versammelten. Danke, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen. Bitte hilf uns, zu den richtigen Ergebnissen zu kommen. Nicht, dass wir irgendwie in der Lehre falsch liegen oder in der Praxis. Danke für alle deine Güte und die Freude, die wir in dir haben und die Freude, die wir ewig bei dir haben werden. Im Namen Jesu. Amen. Okay, lasst uns mit Vers 30 beginnen. Markus Kapitel 9, Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Ich möchte kurz da anhalten. Und wir haben dieses Thema mehrmals gesehen, dass er nicht wollte, dass Menschen Dinge mitbekommen. Manchmal wollte er so gerne mit seinen Jüngern alleine sein. Und ja, das klappte nicht immer. Aber warum wollte er nicht, dass jemand erfahre, dass er in Galiläa sei? Der genannte Grund, und merkt heute Abend, falls ich das nicht wieder erwähne, wie oft das Wort denn vorkommt. Immer wenn ihr denn seht, ist das eine Erklärung. Und manchmal hätte ich es fast lieber, okay, ich kann das Wort Gottes nicht korrigieren, aber ich sehe ein denn da und ich denke, warum ist denn da? Also ich sehe keine Bezüge. Aber wenn der Heilige Geist sagt, denn, dann gibt es einen Bezug, den ich übersehe. Und dann muss ich einfach beten und suchen und hoffentlich komme ich dann zu einer Erklärung, die im Einklang ist mit der Schrift. Aber hier heißt es, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Also der genannte Grund ist, er lehrte seine Jünger. Und gemeint ist seine 12 Jünger. Nicht die Menschenmassen oder Mengen. Und ja, manchmal will man die Leute einfach ausladen oder gar nicht einladen. Und es ist richtig so. Es ist nicht unfreundlich gemeint. Auf langer Sicht wird es vielleicht besser sein, wenn man Qualität Zeit hat mit wenigen, als weniger Qualität Zeit, wenn das ein Begriff ist. Und wenn nicht, habe ich einen geeicht, aber auf jeden Fall oder gemünzt. Der genannte Grund ist, er wollte mit seinen Jüngern Zeit verbringen und sie lehren. Und warum ist es ein Grund? Es heißt nicht nur, er wollte sie lehren, sondern es heißt hier, was er sie lehren wollte. Und schaut bitte noch einmal in Vers 31. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, Doppelpunkt, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Das ist der Inhalt, den er ihnen beibringen wollte. Und das ist der Grund, warum er mit ihnen alleine sein wollte. Ob wir es verstehen, ist eine andere Frage. Aber ich denke, die Jünger mussten dies verarbeiten. Das kriegten sie irgendwie nicht rein in die Birne. Und wisst ihr, manchmal ist es schwierig, etwas, was sowieso schwierig ist, zu verarbeiten, wenn es viele gibt. Also man ist besser alleine, hat seine Ruhe, kann sich konzentrieren. Wenn es tausende Menschen überall gibt, gibt es so viele Ablenkungen. Weil die Jünger dies verarbeiten mussten, ich habe auch eine weitere Idee, vielleicht, und ich kann es nicht mit der Schrift beweisen, ich hatte oder habe mir nicht die Zeit genommen, um zu sehen, ob das wirklich stimmt. Vielleicht, weil er nicht wollte, dass alle es wussten. Na, das kann vielleicht daneben liegen, denn vielleicht findet ihr dann Stellen, wo es heißt, er sagt es den Mengen auch. Also ich stelle das in den Raum, und wenn ihr seht, das stimmt nicht, dann wisst ihr, das hat nicht gestimmt, aber dann ist das ein Grund weniger. Aber ich nenne ihn trotzdem, und dann können wir auf die Suche gehen, wenn wir in der Bibel lesen, und dann werden wir es wissen. Okay? Habt ihr vielleicht andere Ideen? Warum würde Jesus mit seinen Jüngern anonym unterwegs sein wollen? Ich habe keine Ideen mehr. Ja, Lothar?
Ja, das hängt sicher mit den Aufgaben zusammen, die Jünger haben werden. Ne? Das war ja gewaltig, als Jesus dann nicht mehr da war. Gründeten sie die Gemeinde, vervollständigten das Gottes Wort, das Neue Testament, hatten den Missionsbefehl. Und ich denke mal, gerade dieser interne Kreis, das war ja nachher das Zentrum des christlichen Glaubens in Jerusalem. Und das hat sich darauf, wir sehen ja, das ist zu dem Zeitpunkt, haben wir gar nichts verstanden. Da ging ihre Vorstellung immer noch so weit weg. Jesus geht Richtung Kreuz und die Jünger denken immer noch, also da wird irgendwas passieren, plötzlich wird seine Macht in aller Welt deutlich werden, ne? Ohne dass er dafür nur sterben
muss. Na, bei diesem Punkt muss ich dir recht geben. Bei den anderen bin ich ein bisschen vorsichtiger, nachdem er auferstanden ist, hat er auch eine Menge Zeit mit ihnen verbracht. Und Missionsbefehl war ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon erwähnt hat. Es gab einige Dinge, wo er gesagt hat, es gibt einiges, was ich zu euch zu sagen habe, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aber, und dann in Johannes 14 bis 16 hat er gesagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Also, aber das, was du am Ende gesagt hast, da muss ich dir auch recht geben. Und das liegt wirklich sehr gut im Kontext, in dem Zusammenhang. Wisst ihr, wo der Herr Jesus Christus mit Elia und Mose über seinen Exodus, über seinen Abgang geredet hat? Und die Leute haben, die drei Männer haben miteinander gerätselt. Was meint er dann mit? Und sie wollten, genau, und es ist gut, dass wir das jetzt betonen. Sie waren fixiert auf Elia und Malachi und Jesaja, wo es heißt, Elia wird kommen und dann wird es das Reich geben. Und Reich bedeutet, der König regiert, nicht der König stirbt. Okay, und Jesus sagte, ja, das stimmt. Es steht in der Bibel, dass Elias kommen wird vor dem großen Tag des Herrn. Aber es steht auch da, dass der Sohn des Menschen leiden muss. Und das haben sie nicht, wie gesagt, okay, es ist ein bisschen salopp zu sagen, in die Birne gekriegt, aber sie haben das nicht begriffen, konnten es nicht verstehen. Und wenn wir weiter lesen, heißt es, sie aber verstanden das Wort nicht, Vers 32. Was gab es da, was man nicht verstehen konnte? Schauen wir uns die vier Aussagen an. Okay? Hätten sie wissen müssen, was er mit dem Begriff meinte, der Sohn des Menschen? Denkt ihr, dass sie, dass die 12 Jünger mit diesem Begriff der Sohn des Menschen ihre Schwierigkeiten hatten. Oder was ich damit sagen will ist, wussten sie, wen er meinte? Ich denke, ja, er hat es so oft benutzt. Sie hätten wissen müssen, er nennt sich Sohn des Menschen. Und wahrscheinlich haben sie das auch mit Daniel verknüpft, denn das ist ein Begriff in dem Buch Daniel und es ist Gott selbst. Aber okay, eigentlich hätten sie wissen müssen, um wen es geht. Ich rede von mir, der Sohn des Menschen muss. Okay, hätten sie wissen müssen, was es heißt, er wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Ist da irgendetwas zu verstehen schwer, zu schwer? Er wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Ich will nicht die Jünger zu scharf kritisieren, aber da sehe ich auch nichts, was man nicht verstehen könnte. Ups, und ich muss ja immer wieder mein PC berühren, sonst schläft er ein. Nicht nur, nee, ihr schlaft nicht ein. Hätten sie wissen müssen, was es heißt, und sie werden ihn töten. Also sie hätten das wissen müssen. Noch ein Punkt und dann lasse ich dich zum Wort kommen, Jean. Hätten sie wissen müssen, was es heißt, und nachdem sie ihn töten, wird er am dritten Tag auferstehen. Wir haben vielleicht unser Problem mit, was heißt das am dritten Tag oder nach drei Tagen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass sie damit Probleme hatten. Ja, Jean.
Ja, ich wollte nur für uns ist selbstverständlich, wir haben das erlebt, wir wissen das schon, ist passiert. Aber damals, ich glaube, wenn jemand auch so spielt, ich werde vielleicht nicht verstehen können, ja, weil es ist in Zukunft, was man sich nicht vorstellen kann, und man denkt, ja, worüber redet er? Ja, das wäre mir auch so egal. Ich nehme ein Beispiel auf Arbeit. Es wird auch so gesagt. Man hört, man braucht Zeit, man muss vielleicht fünfmal, zehnmal und auch gemacht haben, um zu wissen, ah, so, das war damit gemeint. Ja, habe ich was gemacht. Und ich kann mir auch so vorstellen, das war nicht einfach für die
Andy.
Also ist das vielleicht deshalb, weil die Jünger noch nicht den Heiligen Geist hatten in sich innewohnend. Sie verstanden den Buchstaben vielleicht, so wie du sagst, rein textmäßig können die Menschen heute noch die Bibel lesen und verstehen, eigentlich, vom Kopf her. Aber sie verstehen den Geist des Buchstabens nicht, sie verstehen die Idee dahinter nicht, weil es mit dem Glauben aufgefasst werden muss. Und vielleicht diese Abneigung gegen den Tod Jesu nicht annehmen wollen, hat mit ihrem Unglauben zu tun und mit noch nicht erleuchtet sein, also durch den Heiligen Geist zu tun.
Mhm, danke. Ja.
Ich denke auch, dass das mit dem Heilsplan Gottes zusammenhängt. Den haben sie noch nicht überblickt. Und dieses Wort wird ausgeliefert werden, ist ja problematisch. Da müssen wir ja die Frage stellen, wer liefert ihn denn aus?
Entschuldigung, ich habe das nicht akustisch
verstanden. Das Wort wird ist eigentlich, das ist ein Passiv.
Ja, genau, was ihnen angetan wird.
Wer
genau.
Liefert ihnen denn aus? Den Zusammenhang haben sie noch gar nicht überlegt.
Kann sein. Also später, wenn er es noch nicht getan hat, sagt er es später. Er wird den Schriftgelehrten, oder ich vergesse, aber es den hohen Priestern oder so. Aber okay.
Die Frage ist eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich frage, wer liefert ihnen denn aus? Und da wird doch der Heilsplan Gottes erstmal deutlich. Ne? Der Vater selbst liefert ihn ja aus.
Okay, das stimmt. Es war nach dem Ratschluss oder fest im Ratschluss Gottes, ja.
Und das ist schon so schwer zu verstehen, und wir Jünger, die das Wort ja noch nicht hatten, wir haben es ja im Ganzen. Aber für die ist das, das konnten die nicht. Mhm. Eben, mangels Heiligen Geistes. Sie haben noch nicht alles überblickt, aber Sie werden sich sehr gut daran erinnert haben, ne? Als Sie den Heiligen Geist hatten. Ne?
Im Nachhinein auf jeden Fall, ja. Sogar bevor Sie den Heiligen Geist hatten, haben Sie es, ja. Mhm.
Ja, dazu gibt es auch so viele Beispiele. An sich hat auch Jesus gesagt, einer von euch will mir retten. Und dann haben Sie gefragt, wer mich oder wer ich würde. Und Sie haben auch das nicht gehört. Das ist auch nicht ist passiert vor allen Leuten, das habe ich nicht verstanden. Ja. Und auch beim Christus auch. Bevor der Hand ja, genau, bis wir uns gerade mal vergessen.
Genau.
Hat er auch dann ja, begriffen, ja, das habe ich getan. Und dann kommt er wieder zurück.
Was können wir für uns heute Abend an Anwendungen vielleicht bekommen? Also wir haben den Heiligen Geist. Ich will nicht sagen, dass das der Grund war, warum Sie nicht verstanden haben, aber meint ihr, dass das eine Möglichkeit wäre für uns, dass Gott uns etwas sagt und wir begreifen es nicht? Und wenn wir es nicht begreifen, aus welchen Gründen nicht? Was ist das Problem und worauf sollten wir auf der Hut sein? Okay, ist es möglich, dass Gott uns etwas sagt und wir ein bisschen schwerfällig sind? Okay, gut, ein paar halten sich. Okay, aber nicht alle. Okay, warum sagst du nein? Ah, okay, ich habe dann spät. Sorry, ich habe nur das gesehen. Okay, gut, dass du das. Und worauf ist das zurückzuführen? Menschlichkeit, Sündhaftigkeit, Begrenztheit, aber vielleicht auch solche Dinge wie, okay, und das hängt mit Menschsein zusammen, aber dass wir unsere Vorstellung haben, wie das sein müsste und wir nicht bereit sind zu oder schnell genug umzudenken oder wie ist das mit Hören, zwei Ohren, nur einen Mund und wenn wir ins Wort gehen, was ist der Ausgang? Wir sollten Gott um Weisheit bitten. Und nicht davon ausgehen, dass unsere ersten Eindrücke richtig sind. Und wir suchen nicht in der Bibel, um Bestätigung zu finden für das, woran wir schon glauben. Sondern Herr, wenn ich falsch liege, bitte korrigiere mich. Auch ich bin ein Mensch und ich brauche den Heiligen Geist. Und ich danke dir für die Versiegelung des Geistes. Und trotzdem öffne du meine Augen. Okay, gut. Ich hatte eigentlich nicht vor, so viel Zeit mit diesen Versen zu verbringen, aber es war nicht schlecht, wenn das uns hilft, mehr auf den Heiligen Geist zu hören, mehr Zeit zu nehmen, um über das zu denken, was uns in dem Wort gesagt wird. Okay, bevor wir weitergehen, gibt es irgendwelche Gedanken noch zu diesen Versen 30 bis 32? Okay, ja.
Ein ganz kurzer Gedanke, dass wir manchmal Dinge nicht verstehen, weil uns vielleicht eine gewisse Information fehlt. Es mag sein, dass wir sie schon mal gelesen haben, aber überlegen. Und das führt dazu bei uns zum Beispiel, das ist noch ein Punkt, warum wir gewisse Dinge nicht einordnen und nicht verstehen können auf einmal. Also, ja.
Danke.
Und die Offenbarung, Sachen, darum gibt es auch verschiedene Ansichten bezüglich.
Ja. Und bevor wir zu Vers 33 gehen, lesen wir aber auch 32. Es gibt hier etwas, was ich auch hervorheben will. Und sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Die Jünger fürchteten sich, Jesus zu fragen. Dass man manchmal nicht umgänglich ist, liegt nicht unbedingt an der Person. Weil ich denke, Jesus, nicht nur denke ich, Jesus war vollkommen. Das heißt, wenn umgänglich sein eine Qualität ist, hatte er dies auf jeden Fall. Und trotzdem fürchteten sich manche Menschen, ihn eine Frage zu stellen. Damit will ich nicht sagen, wenn die Leute nicht gerne auf dich zugehen, dass du im Recht bist und die Schuld liegt bei ihnen und nicht bei dir. Aber wir wollen auch einräumen, dass es, wenn man hört, okay, und ich habe nicht gehört, dass ich nicht umgänglich bin. Also ich sage das nicht in meiner eigenen Verteidigung. Solltet ihr aber hören, dass ein Mensch, dass die Menschen nicht gerne auf einen Mensch zugehen, müssen wir nicht unbedingt das darauf zurückführen, dass dieser Person unfreundlich ist oder dass es bei ihm ein Problem vorliegt. Andererseits hoffen wir, und viele Menschen gingen auf ihn zu, aber die Jünger, die haben es nicht gemacht. Auch später, wenn er eine Frage stellt, schweigen sie. Sie wollen ihm nicht sagen, worüber sie gesprochen haben. Und ich würde sagen, lasst uns überwinden oder diese Probleme überwinden und lasst uns mutig zum Thron der Gnade hinzugehen und sagen, Herr, du hast die Antwort. Und ich möchte dich nicht meiden. Also Adam und Eva sind von ihm weggegangen. Sie versteckten sich unter den Bäumen des Gartens. Und nee, auch ich weiß nicht, warum die Jünger ihn nicht gefragt haben. Wisst ihr? Kai?
Ja, vielleicht hat es mit der Vorgeschichte direkt davor zu tun, weil sie da in Anführungsstrichen versagt haben, sag ich mal, oder weil sie das nicht konnten.
Ja.
Vielleicht waren sie jetzt ein bisschen kleinlaut und weiß nicht nochmal.
Kann durchaus sein, ja. Also wenn man ein bisschen schwer vom Begriff war, sie verstanden nicht, dann will man auch nicht sagen, hallo, ich bin dumm, ich bin schwerfällig, will man nicht. Obwohl das vielleicht am Ende hilfreicher wäre, wenn man das zugeben würde. Also nahbar zu sein, umgänglich zu sein, muss nicht bedeuten, also wenn man das in dem Moment nicht ist, muss das nicht bedeuten, dass das Problem bei dem Menschen selbst liegt. Okay, gut. Schau, wir haben ein paar Minuten noch. Lasst uns ein bisschen weiter in diesen Text hineinlesen. Und er kam nach Kapernaum. Es ist die letzte Erwähnung oder das letzte Mal in diesem Evangelium, wo Kapernaum vorkommt. Es kam schon in Kapitel 1 vor und ich glaube, es ist das vierte Mal, wo in Markus Kapernaum eine Rolle spielt. Und als er zu Hause oder in dem Haus angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Und es wird darüber gerätselt, welches Haus mietete oder hatte, besaß Jesus ein Haus. Früher hatte er das nicht. Er sagte denen, die zu ihm von Johannes dem Täufer gekommen waren, er zeigte ihnen, wo er wohnte, aber er sagte später, Füchse haben, bauen oder was auch immer Füchse haben, und Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nirgends, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Ein Haus, wo er für gewöhnlich, wenn er in Kapernaum war, übernachtete mit seinen Jüngern. Er fragte, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Okay, wenn das im Zusammenhang steht mit den vorigen, vorangegangenen Versen, ich weiß nicht, wie man unterwegs sein wollte, ohne dass es den Menschen auffliegt. Vielleicht sind sie in kleinen Gruppen gelaufen, denn wenn man 13 Menschen unterwegs sieht, Männer unterwegs sieht, dann folgt man, aha, Jesus mit seinen Jüngern. Ich weiß es nicht. Aber der Herr Jesus Christus war vielleicht für sich alleine, redete mit Gott auch über seinen bevorstehenden Tod Und sie waren ihm hinterher und plauderten miteinander. Und dieses Mal aber nicht über die Frage, was bedeutet das, dass er sterben wird, sondern, hey, worüber habt ihr gesprochen? Er hat es wahrscheinlich gewusst. Lukas deutet an, dass er das fragte, nicht weil er es nicht wusste, aber sie aber schwiegen. Wenn man Schuld hat, dann schweigt man oft. Eines Tages werden die Menschen vor Gott schweigen. In diesem Fall schwiegen sie, es war ihnen peinlich. Warum sollte es peinlich sein? Sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Oder verhandelt im Sinne von sich gestritten, darüber diskutiert. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, manche denken, dass Jesus dem Petrus in Matthäus 16, 18 oder in 17 bis 19 eindeutig zum Leiter der Jünger gemacht hat. Wenn er das gemacht hätte, hätten es alle gewusst. Also ich denke nicht, als er gesagt hat, du bist Petrus und auf diesem Felsen und so weiter. Nein, das war allen und auch nicht Petrus eindeutig, sonst hätte er sich darauf zurückberufen können, wenn ich die Chronologie richtig habe. Sie aber schwiegen. Wer ist der Größte, war das, worüber sie gesprochen hatten. Vers 35. Und er setzte sich nach der Sitte der Lehrer der damaligen Zeit. Er setzte sich und rief die 12. Also die Unterrichtsstunde hatte einen offiziellen Beginn. Er setzte sich, er rief sie und sprach zu ihnen. Wenn jemand der Erste sein will, sollte er das nicht sein wollen. Nein, sagte er nicht. Interessanterweise, ich sage nicht, dass man unbedingt hoch oben sein will, der Gipfel, die Spitze, der Beste, der Erste. Andererseits denke ich nicht, dass es verkehrt ist, gut zu sein. Also es sollte uns nicht egal sein, ob wir gute Dienste für den Herrn leisten oder nicht. Es sollte uns weniger wichtig sein, der Erste zu sein. Das ist, im dritten Johannes heißt es, dass einer da war, der wollte der Erste sein. Und der war ja sehr, eine sehr schwierige Person. Aber er sagte, okay, wollt ihr der Erste sein? Dann wollen. Also es geht ja um Wollen, eine Entscheidung, um Willen. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Er halte sich für den Letzten. Philippa sagt uns, dass wir die anderen höher erachten als uns selbst. Es geht schon um Einstellung. Der sei der Letzte. Okay. Und ich erinnere mich, dass wir dies vor nicht so langer Zeit gehabt haben. Irgendwann mal in einer Botschaft. Nicht jeder kann der Letzte in der Schlange sein. Also irgendjemand muss es sein und bitte kämpft euch gegenseitig nicht. Nein, ich will der Letzte sein. Nein, ich will. Okay, das ist albern, aber vielleicht wäre es sehr praktisch, wenn wir ein paar Minuten nehmen könnten, um uns zu überlegen, inwiefern, wie können wir dann der Letzte sein? Und das heißt auch hier und aller Diener. Wenn da euch etwas einfällt, könnt ihr auch so etwas erwähnen. Und ist das nur in der Gemeinde oder ist das irgendwo anders auch? Was habt ihr für Ideen? Okay, weiter.
Das hängt sicher damit zusammen, dass wir seit dem Sündenfall ein Problem haben, nämlich das Problem des Stolzes und der Demut überhaupt. Und der Einzige, von dem wir da was lernen können, ist Jesus ja selbst. Wir werden seinen Stand nie erreichen. Aber irgendwo sind wir uns selbst immer wichtig. Ne? Und von der Warte stellen wir die Jünger die Frage, ne? Wer ist der Größte? Wer hat am meisten Bedeutung? Wer fühlt sich so was berufen oder steht über den anderen oder so? Ne? Und Jesus antwortet ja, er gibt ja auch selbst die Antwort nachher. Jesus antwortet, die Frage, wer ist der Größte, ist für die Jünger, ist für meine Jünger schon richtig. Aber eure Antwort, die ihr gebt, ist falsch. Da geht es nicht um Position in meinem Reich, da geht es um, wer ist am demütigsten. Das ist der Erste. Das ist seine Antwort. Ne? Und nicht irgendwelche Posten oder was. Ja. Und der Stolz ist ein, ist überall ein Problem. Das ist in der Familie ein Problem. Ne? Wer soll das sagen, wer bestimmt da was gerecht oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist in der Gemeinde ein Problem. Werden alle Dienste, die da gemacht werden, gleich angesehen? Du kannst zur Ehre Jesu predigen. Ne? Du kannst aber auch zu deiner eigenen Ehre predigen. Ne? Und du kannst die Toiletten sauber machen, zur Ehre Jesu, und du kannst auch sagen, guck mal, wie demütig ich bin. Ne? Ich mache sogar die Arbeiten, die kein anderer machen will. Ne? Das steckt in uns drin, da sind wir deformiert, wie in so manchen anderen Dingen auch, und das seit dem Sündenfall. Ne?
Stimmt, also jetzt, wo wir wissen, dass es in uns steckt. Was sind die praktischen Dinge, die wir vielleicht machen können, nicht um anderen zu zeigen, dass man der Letzte ist, aber damit wir es wirklich sind? Ich habe keine große, lange Liste, aber ja.
Ja, so ist es, nach Jesus zu schauen, indem man ähnlich nach Jesus sagt. Aber wie gesagt, der Demut sein, Sinner sein, und nicht nach uns zu schauen. Dann werden wir auch eine gute Lösung.
Letztlich ist dann die Frage, ist das, was ich mache, was ich denke, was ich sage, tue ich das, um Jesus damit zu geben? Oder mache ich das mir selber, um ihm darzustellen? Immer das Ehre Jesu steht immer. Wenn das für mich unser Motiv ist, kriegen wir Schwierigkeiten.
Vielleicht liegt die Erklärung, was es heißt, der Letzte zu sein, in den Worten aller Diener. Und dann müssten wir vielleicht uns überlegen, nun, ich denke nicht, dass jemand sagt, hey, ich verdiene es, dass ihr mir dient. Weil unsere Einstellung sollte sein, warum sollte ich das nicht tun? Warum sollte es ein anderer tun? Warum nicht ich? In ganz, ganz banalen Dingen. Die Dinge, die unangenehm sind. Ich sehe ein Kratzen. Ist das ein halbes Strecken? Okay, nicht. Ja, okay. Und dann werden wir es eigentlich schließen wollen. Aber bitte.
Ja, ich habe auch schon, wenn man Barmherzigkeit sieht, kann man viel Freude haben. Wenn man eine andere Dinge viel Freude mit der Barmherzigkeit, nicht nach dieser, hat man viel Freude und man fühlt sich einfach erhoben. Das ist am Ende wirklich, fühlt man sich wieder erhoben, ohne das zu wollen. Das kommt nicht von mir.
Gut, Barmherzigkeit wurde genannt, ich nenne das für die Leute online, die sowieso nichts hören von heute Abend. Andy?
Verschiedenen anderen Zusammenhängen stellt Jesus klar die Differenz zwischen denen, die Ersten sein wollten, das waren ja die Pharisäer, sie hatten alles zur Schau gestellt und so weiter, und den wahren Dienern. Er hat gesagt, die haben schon ihren Lohn, und warum, hat es auch erklärt. Und er sagt auch an einer Stelle, deine
Hand soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Und du sollst nicht groß rumprosaunen von dir, was du tust, ja? So, wenn du gute Werke tust. Denn die Pharisäer haben ja gerade das zur Schau gestellt, was alles sie gemacht haben, wie gut, ja gut, gewisse Dinge müssen besprochen werden, ja, das versteht ihr schon. Aber wenn ich selber diese Motivation, wenn mich das antreibt, das laut zu machen, dass alle das hören, wie gut ich bin, dann ist es sicherlich nicht ein Dienerschaft, sondern es ist das, was ich mir ultimativ selber auf den Thron erhebe, der Erste zu sein.
Danke. Mir ist etwas eingefallen. In dem Zusammenhang sehen wir dann zwei Beispiele. Denn die nächsten Verse fangen auch mit denn an. Johannes meldet sich zum Wort und sagt, wir haben einen gesehen, der nicht mit uns geht. Ich habe ihm verboten, das zu tun und so weiter. Vielleicht hat Johannes dann ein bisschen kapiert und dachte, vielleicht hatte ich diese Gesinnung nicht. Wir können das nächstes Mal besprechen. Ich denke, der Herr Jesus bestätigt ihn darin. Und dann kommt er zu, ach so, bevor er das macht, stellt er das Kind in die Mitte und sagt, man müsste ein Kind mit einem Kind so umgehen. Nun, wir haben sogar einen Feiertag für Kinder, glaube ich. Und ich meine jetzt nicht Ostern oder Weihnachten, sondern wirklich Kindertag oder sowas gibt es. Also die Gesellschaft ist schon bemüht, die Kinder recht zu behandeln. Aber in der Gesellschaft waren die Kinder die Ranguntersten. Sie hatten nicht Besitz, sie hatten keinen Einfluss, kein Ansehen. Und da sagt der Herr Jesus Christus, okay, hier habt ihr ein Beispiel. Dient diesen. Okay, gut. Lasst uns es dabei belassen für heute Abend. Vielleicht kommen wir darauf zu sprechen zurück ein anderes Mal. Aber wenn wir beten heute Abend, können wir ruhig auch den Herrn bitten, nicht nur um Verständnis, das war auch das Erste, was wir gesehen haben, dass wir nicht das Offensichtliche übersehen irgendwie und schwer vom Begriff sind. Und das andere ist, dass wir begreifen, dass die Dienermentalität das ist, wonach Größe gemessen sein kann. Was ist wahre Größe? Wahre Größe ist Diener sein. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, für den Austausch, dass wir uns darüber Gedanken machen konnten. Hilf, dass wir wirklich zu dem richtigen Ergebnis kommen. Ja, hilf, dass auch unsere Motive richtig sind. Danke, dass du so offen zu uns über die Fehler der Jünger gesprochen hast. Wo sie geschwiegen haben, hast du aber nicht geschwiegen. Und wir sind dankbar, dass wir lauschen können. Aber wenn wir da nicht begreifen, was du uns damit sagen wolltest, bringt es auch nichts. Deshalb, Herr, hilf, dass wir wirklich das verstehen, was du zu uns sagst. Und manchmal ist es offensichtlich und wir begreifen es trotzdem nicht. Aber danke für die Geschwister und hilf, dass wir wirklich eine gute Zeit haben im Gebet, eine wirksame. Bitten wir im Namen Jesu und zu deiner Ehre. Amen.